inspirieren lassen. Ich mache es heute ein bisschen anders als sonst, ne? Schön, dass ihr hier seid. Stellt euch mal vor, heute Nachmittag kriegt ihr einen Anruf. Und unbekannte Nummer, egal, ihr geht ran, vorsichtig. Euch ruft jemand an, nämlich Julian Nagelsmann, und er fragt euch, hey, wie sieht's aus, die nächsten 2, 3, 4 Tage, eigentlich die nächsten 2, 3, 4 Wochen? Ich habe was vor, ich würde dich ganz gerne mitnehmen. Und du sagst so, ja, mich, Inge, ja, was? Oder keine Ahnung, Klaus oder wie auch immer du heißt. KI oder hast du dich verwählt oder was ist dein Problem? Und er würde sagen, nein, nein, ich bin's wirklich, ich bin's, ja. Guck mal, ich erzähle dir diese und die Fakten, damit du weißt, dass ich's wirklich bin, ja. Und ich will dich ganz unbedingt, unsere Mannschaft, die braucht dich, ja. Nach dem letzten Spiel noch umso mehr. Und du sagst, also jetzt mal ganz ehrlich, ich kann da nicht so viel beitragen. Und er sagt, schau mal, pass mal auf, ich habe es mir gut überlegt. Ja. Ich will dich unbedingt. Und ich finde schon eine Rolle, wo du genau reinpasst. Wer von uns würde ja sagen? Taxi steht bereit draußen. Ist da? Ja, schon cool, okay. Diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so viel zu verlieren haben oder vielleicht sich auch nicht schämen, sich hier zu blamieren. Keine Sorge, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es gibt einen wichtigeren Trainer, Jesus, und er spricht eine Berufung aus. 1. Petrus 5, Vers 10. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Ja, berufen, das ist wirklich dieses Wort Calling, das ist eigentlich ein Anruf. Ja. So, mein Thema heute ist, was wir vom Fußball lernen können. Ich habe so ein paar Lektionen aus dem Spielfeld. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was für eine große Ehre es ist, in dem Team von Jesus mitzuspielen. Ja. Es ist eine absolut riesengroße Ehre. Und so ist meine Botschaft über die ganze Predigt, sei kein Zuschauer. Sei nicht nur passiv dabei irgendwie, ja, sondern geh richtig rein in den Zweikampf, in die Situation deines Lebens. Wisst ihr, ich glaube, an der WM merken wir das ganz gut, Zuschauer sein ist relativ einfach. Zu wissen, wie sie es besser machen sollen, ist auch gar nicht mal so schwierig. Wenn man da von oben alle Spieler sieht, dann weiß man oft ganz genau, was der Einzelne machen muss. Und ich glaube, in der Gemeinde gibt es auch Menschen, die wissen es wirklich besser. Die machen es nur nicht. Ja. Das Gute ist, als Zuschauer kannst du natürlich von der Komfortzone aus richtige Strategien entwickeln. Bringt den Spieler nichts, aber du kannst theoretisch alles Mögliche für dieses Spiel vorbereiten. Ja, kannst die genaue Strategie sagen, hier Nagelsmann anrufen. Nee, also übrigens, folgende Idee habe ich, so wird das funktionieren beim nächsten Spiel. Der Spieler macht's anders. Er geht aufs Spielfeld, er schwitzt, ja. Er hat Erfahrungen und nicht alles sind super toll, ja. Manches, da schämt er sich vielleicht selber, schlägt sich den Kopf zusammen und denkt sich, Mann, was habe ich denn da gemacht, ja? Voll versemmelt. Und die nächste Situation, da merkt er, okay, irgendwie hat's noch nicht geklappt, aber ich kann was lernen. Ich kann es noch besser machen und ich werde es noch hinkriegen. Und ich glaube, das ist das Leben, zu dem Gott uns beruft und durch uns noch andere berufen will. Jesus sagt einmal, ich wünschte mir mehr Arbeiter in meiner Ernte. Deswegen, es ist viel Ernte da, aber deswegen betet zum Herrn, dass er noch mehr Arbeiter in diese Mannschaft schickt, damit es besser funktioniert. Und so hat sich vor vielen Jahren ein junger, oder ich weiß gar nicht, wie alt er war, ein Christ ansprechen lassen von Jesus. Er hat ein 12-jähriges, ja, junges Teenie-Kind vor einem Krankenhaus sitzen sehen. Und er fand es schon irgendwie komisch, der Junge sah irgendwie nicht besonders gut aus. Irgendwie schien es dem schlecht zu gehen. Und sah abgemagert aus und dachte, okay, warum sitzt der vom Krankenhaus und warum sitzt der hier so lange und warum holt ihn keiner? Und er spricht mit ihm ein bisschen und es passiert Folgendes, er fährt diesen Namen, er weiß, okay, dieser Typ hier, der Junge heißt Bill. Und seit 3 Tagen sitzt er hier. Seit 3 Tagen sitzt der 12-Jährige schon an diesem Platz. Ich weiß nicht, wie er das ausgehalten hat, aber 3 Tage lang, weil er auf seine Mama wartet, die entschieden hat, nicht mehr zurückzukommen. Die wollte diesen Jungen nicht mehr. Sie hat ihn aufgegeben. Und dieser Christ kommt nur zufällig vorbei und sieht diesen jungen Typ, lädt ihn ein zu einem Camp, zu einem kleinen christlichen Sommercamp. Und in dieser Zeit sagt dieser Bill, hey, Jesus, meine Mama hat keine Verwendung mehr für mich. Die braucht mich nicht, die will mich nicht. Und ich weiß nicht, ob mich überhaupt jemand auf dieser Welt will, aber vielleicht willst du mich. Und es ist Bill Wilson, der Gründer geworden, einer der größten Kinderkirchen New Yorks, der über Jahre vielen, vielen Kindern gedient hat jetzt. Und sich da einen Bus zugelegt hat, auch mal angeschossen wurde von irgendwelchen Gangstern und so weiter und weiter gemacht hat. Und Menschen die Liebe Gottes bringt. Warum? Weil ein einziger Christ gesagt hat, ist doch komisch, dass der da sitzt. So von dem her, es ist total spannend, kein Zuschauer zu sein. Es ist viel spannender, mitzumachen und dabei zu sein und zu sagen, ich mache mich auf den Weg und lass mich gebrauchen von Gott. Ich will in den Predigttext von heute kommen. 1. Petrus 5, Vers 6 bis 11. Also wen mein Outfit stört, ich habe mich heute bei meinem Sohn, habe ich mir Inspiration geholt. Der läuft so rum, der liebt so lange Socken im Sommer, schön warm und so weiter. Genau. Okay, Petrus schreibt nicht über Fußball, aber wir sehen dann schon die Parallelen. Kapitel 5, Vers 6, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen, seid wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf einen festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Jesus, und ich bete, dass du mir hilfst, jetzt die Dinge noch präziser klar zu sagen, die heute dran sind, aber vor allem bitte ich dich, dass du auch mit deiner Vollmacht Menschen persönlich ansprichst, da wo sie heute etwas Bestimmtes hören sollen. Amen. So, ich habe 6 Lektionen aus diesem Text und natürlich aus dem Rest der Bibel. Meine erste und wichtigste Lektion ist die Spiele im Gewinnerteam. Ja, so mein Kernvers von heute habe ich schon vorgelesen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. 2005 war es, glaube ich. Ein heißer Tag, ein heißer Abend. Ich bin, weiß ich nicht, 9 oder 10 oder weiß ich nicht, wie alt ich war. Auf jeden Fall war es so, dass ich seit kurzem einem Fußballteam beigetreten bin. Dem unglaublichen, supercoolen Team SV Sulmetingen, SVS. Ja? Ich glaube, das Team ist heute weltbekannt. Aber ich sag mal so, ich kann gar nicht sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich in dieses Team kam. Ich weiß nur, dass ich schon auch gerne Fußball gespielt habe. Ich wusste, ich bin so ein bisschen unterm Durchschnitt, vielleicht auch noch ein bisschen schlechter, aber ja, man kann ja noch trainieren und was draus machen. Und hin und wieder ist es mir auch richtig gut gelungen, gut zu spielen, Abwehrspieler zu sein. Philipp Lahm war mein großes Vorbild. Und ich wusste, ich werde kein Fußballprofi, ja. Aber dieses Team, ich wollte auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich war so bei 1, 2, 3 Trainings dabei. Das war auch immer ganz cool. Jemand aus meiner Klasse war auch dabei. Ja, ich glaube, ich muss in der 5. Klasse gewesen sein. Vielleicht war es 2006. Okay, jedenfalls gab es dann diese letzten Spiele von, ich glaube, von der Kreisstaffel, ja. Und wir haben ein Spiel gehabt, da war ich irgendwie noch so gerade erst angekommen, da habe ich einfach nur zugeschaut. Und dann war das letzte Spiel. Und das letzte Spiel unseres Vereins. Und ich sitze so draußen, nichts ahnend, schaue meiner Mannschaft zu, freue mich, dass wir führen. Und der Trainer sagt, komm, willst du mal? Du bist jetzt dran, wirst eingewechselt. Mach dich bereit. Ich mache mich bereit. Ich werde eingewechselt. Ich habe so ungefähr 2 Ballkontakte, vielleicht, keine Ahnung. Und irgendwann wird das Spiel abgepfiffen und auf einmal ist die Freude riesengroß, denn wir haben gewonnen und wir haben nicht nur dieses Spiel gewonnen. Wir sind einfach, wie heißt es, Kreissieger, Bezirkssieger, wie auch immer. Wir haben dieses ganze Turnier gewonnen, ja. Und ja, ihr kennt euch besser aus. Wir haben diese Sommersaison für uns gerockt. Und ich habe dabei eigentlich eine klitzekleine Mini-Rolle gespielt. Ich habe es zumindest nicht kaputt gemacht. Und danach sind wir da durch diesen Ort gefahren. Ich glaube, wir saßen hinten auf einem Anhänger von einem Traktor und überall hupt's und pieps und wir trinken unsere Limo und freuen uns. Ich habe das T-Shirt von unserem Sieg noch wochenlang getragen und immer wieder voller Stolz, weil ich dazugehört habe zu den Siegern. Und ich hatte schon kurz den Gedanken, gehöre ich da wirklich dazu? Weil ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht wirklich mitgemacht. Und mein Klassenkamerad hat mich voll gepusht und hat gesagt, hey, ja, klar und so. Hey, wir haben das zusammen gemacht. Und es ist so eine super Geschichte, weil sie mich einfach an Gottes Werk erinnert in unserem Leben. So, es ist gar nicht so wichtig, ob du jeden Zweikampf in deinem Leben gewinnst, ob du es immer schaffen wirst, irgendwie einen guten Job zu machen. Wahrscheinlich wirst du nicht unbedingt das Reich Gottes in seiner schönsten Herrlichkeit in dieser Welt erstrahlen lassen. Dazu bist du einfach zu sehr Mensch. Und doch darfst du im Gewinnerteam mitmachen. Ja? Und du bist eingeladen, in Jesu Gewinnerteam zu sein. Er ist der Weltmeister. Und was braucht es dazu, dass du eine Sache erkennst, nämlich, oder für dich klar machst, wer ist Jesus für dich? Petrus, der diesen Text hier schreibt, den wir gerade gelesen haben, er sagt, oder Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus geht vor und sagt, du bist der Messias, der Gesalbte. Matthäus 16, Vers 15 und 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und während alle Jünger irgendwie so denken, oh, für wen halte ich eigentlich Jesus? Ist Petrus dabei und sagt, schau mal, du bist überragend. Einen besseren Captain in meinem Leben kann ich mir nicht vorstellen. Du bist der Weltmeister. Du bist nicht einfach nur irgendwer. Ja? Und du bist nicht Prophet und was die anderen alles sagen. Ja? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Frage ist, darf Jesus dein Trainer sein? Ja, er ist der Sieger, der Weltmeister schlechthin, aber darf er auch dein Trainer sein? Petrus sagt, hey, Jesus, du bist nicht nur eine Option für mich. Ja, es ist nicht so, dass ich mir mal überlege, für eine Zeit lang mit dir zu gehen. Ja, Du bist auch nicht die spirituelle Ergänzung in meinem Leben, dass ich mich hin und wieder besser fühle. Es gibt ja so diese Momente, wo wir merken, jetzt brauche ich Gott. Aber Petrus sagt, du bist nicht nur der Gott für die Momente, wo ich denke, jetzt brauche ich dich mal. Ja, nicht der Lückenfüller für den stimmungsvollen Kalenderspruch am Morgen, sondern der den Ton angibt in allen meinen Lebensbereichen. Das ist die Rolle, die Jesus im Leben von Petrus haben soll. Und wer darf er in deinem Leben sein? Das finde ich so toll bei einem Fußballspiel, da gibt es den Trainer, der einfach sagt, okay, du spielst am besten hier, du spielst jetzt mal kurz nicht mit, du gehst dann wieder rein und so weiter. Da ist einer, der hat hoffentlich so ein bisschen mehr Ahnung als die anderen und sagt den anderen, da kannst du dein Talent am allerbesten ausleben. Hier brauche ich dich gerade. Hier tust du dem Team einen richtig guten Dienst. Und ich meine, da sind alle Trainer irgendwie auch nur Menschen, aber Jesus ist der weiß, wo du am besten platziert bist. Wo es gerade gut ist, dich einzusetzen oder warum es vielleicht gerade gut ist, dich auf der, wie heißt die Bank? Ersatzbank, dankeschön, auf der Ersatzbank zu haben. Und das ist was mir jetzt durch meine älteste Schwester neu bewusst geworden ist. Sie schreibt gerade immer wieder Newsletter, sie hat jetzt geschrieben, wie sich vor einem Jahr alles verändert hat in ihrem Leben. Und ich habe nochmal die alten Newsletter auch angeschaut. Meine Schwester hat lange schon gedacht, sie und ihr Mann werden irgendwann mal mit Jugendlichen arbeiten. Sie haben dann in Marburg studiert, Kinder gekriegt, Familie gekriegt und so weiter und sich eigentlich im Schwarzwald ein schönes Leben aufgebaut. Ja. Aber irgendwann war so der Moment, witzigerweise, ich habe auch schon gespürt, irgendwie, das wird nicht mehr so lange so sein. Und ich habe meinen Schwager angesprochen und auch schon so ein bisschen gefragt, ja, aber du, also bist jetzt im Kindergarten, aber du bleibst ja wahrscheinlich nicht und so. Und bis zu dem Punkt war alles noch normal. Und dann kommt dieser entscheidende Moment, wo er erstmal aufs Herz bekommt, irgendwas wird sich ändern und er liest zufällig eine Nachricht von Freunden, die ganz dringend jemanden in ihrem Erntefeld brauchen. Und es ist so, dass es dann eine Woche später meine Schwester erzählt hat. Und sie sagt, sie hat sich sofort erinnert, hey, Gott hat uns doch das aufs Herz gelegt, vor vielen Jahren, schon fast 10 Jahre her, aber er hat uns doch aufs Herz gelegt, uns um junge Menschen zu kümmern. Und dann sind lauter Türen aufgegangen, es war ein Prozess natürlich, aber viele Türen aufgegangen und sie haben innerhalb von 1-2 Monaten ihren Wohnsitz verändert, mit Kindern alles umgezogen und sind in den Ort gegangen, wo Gott sie haben will. Das ist das, wohin dich Jesus beruft, dass er sagt, du sollst von mir an die Stelle gesetzt werden können, wo ich dich haben will. Sei bereit, dort zu spielen, wo ich dich haben will. Sei bereit, dort zu sein, wo ich es richtig für dich finde. Lukas 8, Vers 1 lesen wir, es geschah, dass er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zog und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 waren mit ihm. So, bei der Chosen-Serie sieht man, da sind sie manchmal in Städte gegangen, wo sie dachten, Jesus, wirklich, ja, dein Ernst? Ich wollte in meinem Leben nie in diese Stadt, ja. Und so ist es bei uns auch manchmal, aber weißt du, er hat einen Plan damit. Er hat eine gute Idee. So, also, erstens, spiel in der Gewinnermannschaft, zweitens, vertrau deinem Trainer, drittens, liebe dieses Team. Ja, es gibt richtig gute Fußballspieler, aber ich sag's mal so, die können schon auch mal das Spiel irgendwie in Richtung bewegen. Und doch ist es ja ein Sport, der auf Ergänzung angelegt ist. Wenn der Torwart sagt, ich mache heute meinen Job nicht und der Torwart auf der Ersatzbank sagt, ich mache heute den Job auch nicht. Ja, irgendwo braucht man ihn, da reicht kein guter Stürmer allein. Mich hat mal jemand angesprochen und gesagt, da wird jetzt gerade ein neuer Leiter eingesetzt und so in einem Verband und so. Und wie finde ich denn das? Und ich habe dann zu diesem Mensch gesagt, ja, ich kenne den ja und wir kennen den beide. Und ob er das Zeug dazu hat, war so die Frage, ist er kompetent genug? Und ich habe gesagt, naja, eigentlich ist es wie mit ganz vielen anderen auch. Es ist die Frage, wie gut wird sein Team ihn ergänzen? Wie viel Ergänzung wird er zulassen und dann wird es laufen? Wenn er sich gut ergänzen lässt, dann ist er der Richtige für den Job. Petrus schreibt in den Versen vorher, wie wichtig diese Ergänzung füreinander ist, ja, dass die Jüngeren sich auf die Ältesten berufen sollen oder dass sie sich denen unterordnen sollen, dass die Ältesten ihren Job machen sollen, dass alle sich unterordnen sollen. Geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Und das Schwierige ist, wenn wir ein Team haben von Jesus, aber wir sagen, naja, aber Jesus, du hast die falschen Leute in deinem Team. Ja, mit denen läuft es doch gar nicht. Ich würde das alles viel besser machen. Und wenn du dann persönlich aussortierst während dem Spielen, mit dem mache ich nicht mit. Ne? Ich passe zu dem anderen, weil der ist total unsympathisch oder keine Ahnung. Das ist ein Christ, der kommt aus dem Land, das ich nicht mag, ja, was auch immer das dann für ein Land ist. Ah, der ist einfach so wenig weit in seiner Jesus-Nachfolge, mit dem will ich nicht spielen. Auch ein Pastor, der hat mal gesagt, es gab einen, mit dem er seinen Dienst geteilt hat oder der auch seinen Job gemacht hat und es war so über Monate schwierig in dieser Leitung. In dem Fall nicht, weil er den Job so schlecht gemacht hat, sondern eher, weil der andere ihn so gut gemacht hat. Und er hat dann für sich festgestellt, Leiter neben dir können entweder eine Ergänzung sein oder eine Bedrohung. Das entscheidest du. Es braucht Mut, sich ergänzen zu lassen. Und ich glaube, im Fußball sehen wir das schnell, wenn so ein Team einfach nicht gut miteinander spielt, ja, dann wird es nichts, ja. Und da bringt es nichts, dass sie irgendwie sagen, komm, ich habe da so ein paar Freunde, die sind gerade irgendwie auf der Ersatzbank, aber mit denen spielen wir gerade nicht, ich muss gerade halt mit denen spielen, die da sind. Und die Gefahr ist immer wieder da, dass wir das Evangelium irgendwelchen Menschen da draußen sagen wollen, aber vor der eigenen Haustür beim Nächsten die Chancen verpassen. So, man muss ein bisschen schneller machen, das wird immer heißer hier oben. So, viertens, seid wachsam und für Zweikämpfe bereit. Das ist das, wo Petrus ganz deutlich seinen Finger drauf legt, er sagt, hey, der Teufel, der versucht es, euch fertig zu machen. Ja? Ich kann dir nicht genau erklären, wie der Teufel das macht, aber ich habe so das Gefühl, er kennt mich manchmal doch ein bisschen und ich merke, es gibt immer wieder so Themen, wo sich doch irgendwie ja ganz schöne Kämpfe auftun. Die Probleme hatte schon Jesus, ja, er hatte 3 Versuchungen in der Wüste, er hat sie alle gemeistert. Ich weiß nicht, wie gut du in deinen Zweikämpfen im Leben bist, ob du sagst, ja, das funktioniert immer total gut oder ob du merkst, irgendwie scheitere ich immer wieder an derselben Stelle. Petrus, er warnt hier ganz konkret vor Stolz. Er sagt, hey, pass auf, dass ihr nicht stolz werdet. Ja, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, die er hier mit diesem Gegenteil von Stolz, mit der Demut ausmerzen will. An anderer Stelle sehen wir sollen aufpassen, dass keine bittere Wurzel wächst. Hebräer 12, Vers 15. Wir sollen aufpassen, dass nichts anderes den Platz bekommt, den Gott hat. Er soll die Nummer 1 bleiben. Ja? Und keine anderen Götter sollen sich da dazwischen klemmen. Und auch wenn ich hier als Fußballer stehe, stehe ich eigentlich nicht als Fußballer hier, weil das Wichtigere ist natürlich der Glaube an Jesus. Ja. Ich glaube, für so ein Spiel ist es absolut entscheidend, dass der einzelne Spieler anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Hey, welche Fehler passieren mir eigentlich ständig und immer wieder? Ja? Und ich hoffe, dass du da reingehst in die Charakterarbeit und sagst, hey, ich will immer mehr dieses Vorbild der Liebe Gottes werden. Dass Leute sagen, ja, okay, der hat da seine Probleme, aber er arbeitet wenigstens dran. Er ist noch dabei, ja, und irgendwie tut sich da so langsam was. Wir brauchen gute Strategien gegen unsere Schwachstellen, wir brauchen gute Ergänzung gegen unsere Schwachstellen und wir brauchen immer wieder diese, ja, Vorsicht davor, irgendwo flapsig mit umzugehen. Ein anderes Bild, was mir hilft, ist, dass wir immer wieder auch leer werden in unserem Herzen und uns neu füllen lassen müssen. Wenn wir das nicht tun, füllt sich das Leben ganz von allein mit ganz, ganz viel Schrott. Unter anderem sehen wir hier Sorgen, ja. Werft eure Sorgen auf Gott, er sorgt für euch. Das Leben füllt sich so schnell mit Dingen, die Gott nicht will. Und hier ist deine Aufgabe, vorher schon dabei zu sein, dich vorher zu füllen, dich vorzubereiten. Jeder dieser Spieler bereitet sich ordentlich vor. Fünftens hat mich sehr lange beschäftigt, lass dich vom Sieg anspornen. Als Deutschland gegen Curaçao gespielt hat und sie hatten irgendwie 5 Tore drin, haben sie nicht gesagt, jetzt machen wir hinten einfach nur noch zu und warten. Sondern sie haben einfach noch die Chancen gesucht und genutzt und weitere Tore geschossen. Ja. Und ich glaube, manchmal laufen wir als Christen Gefahr, irgendwie dieses Spiel von Jesus nicht wirklich mitzuspielen. Er hat da Erfolge vorbereitet, er hat gute Werke vorbereitet und wir stehen da und sagen, ja, okay, aber irgendwie ist anstrengend. Und wir sind berufen, mit ihm zusammen die Siege einzufahren. Wir sind berufen, mit ihm durchzuhalten und durchzustehen. Und einen Lebensstil zu führen, dass es wert ist, dass man da Evangelium drüber schreibt. Ja? Ich hoffe so sehr, dass immer wieder neu, ja, über mein Leben man schreiben kann, gute Nachricht, da ist eine gute Nachricht drin. Ja, da ist ein Lebensstil, in dem die Sorgen nicht ständig regieren. In dem Kleinigkeiten besser werden. Ja? Wo nicht ständig gefault wird, sondern ordentlich gespielt wird. Und ich hoffe, dass wir uns hier auf den Weg machen. Lass dich vom Sieg anspornen und hab dieses Sieger-Mindset. Ja, ich muss nicht irgendwie alles immer alleine lösen. Ja, so Mannschaften, die kurz davor sind, irgendwie alles zu verlieren. Also manchmal kriegen sie sich echt noch gefangen. Aber manchmal ist es auch so, da kämpft jeder nur noch für sich und irgendwie guckt niemand mehr auf den anderen und man fault nur noch und irgendwie versucht man, das Ding durchzuheizen. Das müssen wir als Christen nicht machen. Jesus hat den Sieg für uns schon am Kreuz erkauft. Und jetzt darfst du mal dieses Bild zeigen. 99-0 steht es übrigens für Jesus. Ja? Und Entscheidungsspiel ist schon gelaufen. Ja? Jetzt nur noch Nachspielzeit. Und die haben wir durchzuhalten, bis die Ewigkeit kommt. Und wisst ihr, das ist so etwas sehr, sehr für mich Entspannendes zu wissen, hey, Gott wird's wohl machen. Ja? Und es ist eigentlich nur noch die Frage von schönen, guten Momenten, wo ich dabei sein kann, wo ich in meiner Berufung sein kann oder wo ich es eben leider nicht bin. Die viele Entscheidungen, die wir in unserem Leben bereuen oder am Sterbebett, sind Entscheidungen, wo wir was versäumt haben zu tun. Lasst uns wachsam sein. In dieser Siegermentalität. Und der letzte Punkt, natürlich, es kostet. Bleib beharrlich im Einsatz. Wenn die Spieler anfangen, so nach 50 Minuten, 70 Minuten zu sagen, komm, jetzt gucke ich doch nochmal auf mein Handy und ob mir jemand geschrieben hat, ja, dann wollen sie nicht gewinnen. Und ich merke, manchmal schleichen sich bei mir so Sachen im Leben ein, wo ich merke, will ich eigentlich noch gewinnen? Ja? Will ich eigentlich noch mit Jesus an einem Strang ziehen? Jesus sagt mal, hey, berechne gut. Menschen, die mir nachfolgen, sollen sich vorher Gedanken machen, was es kostet. Welcher König, der zum Krieg mit einem anderen König ausziehen will, setzt sich nicht vorher hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 Mann dem entgegenzuziehen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Jesus baut hier bewusst ein Bild mit einer nachteiligen Situation und sagt, schaut mal, wenn man im Nachteil ist, muss man sich gut überlegen, was muss ich einsetzen? Wie viel muss ich investieren? Mir ist zum ersten Mal in der Bibel eine Frau aufgefallen, die heißt Johanna. Ja? Und die hat ein echt Top-Spiel gemacht. Okay? Die ist wirklich, ja, die ist einen guten Lauf gelaufen, zumindest von allem, was wir wissen. Lukas 8, Vers 2 heißt es, einige Frauen folgten ihm nach, also zum einen Maria Magdalena und dann Vers 3 und Johanna, die Frau des Chusa oder Chusa, eines Verwalters des Herodes. Also ich stelle mir so vor, diese Johanna hat ein relativ gutes Leben als Verwaltersfrau von Herodes, da geht es ihr wahrscheinlich nicht so schlecht. Und sie ist da in, ich sag mal, VIP-Kreisen unterwegs. Aber dann hört sie von diesem Jesus und fängt an, ihm nachzufolgen. Und auf einmal sind ihr diese VIP-Kreise nicht mehr wichtig, sondern sie will mit Jesus von Stadt zu Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr Mann das so cool fand. Ja, so Verwalter des Herodes, seine Frau ist ständig weg, dann auch noch mit einer ganzen Truppe von Jungs. Ja, wer weiß, was die vorhaben. Ja. Also das war schon irgendwie seltsam wahrscheinlich, dass sie da hingegangen ist. Dann entwickelt sich die Geschichte ja weiter. Herodes fängt an, immer mehr unmoralische Sachen zu machen. Hat er wahrscheinlich vorher auch schon gemacht. Ich meine, sein Vater hat ihm nichts Gutes beigebracht. Sein Vater hatte schon Jesus versucht zu ermorden und so weiter als Baby. Und also dieser Herodes jedenfalls, er kommt am Ende so weit, dass er sogar den Freund von Jesus umbringen lässt. Es war zwar nicht so ganz freiwillig von ihm, aber so letztendlich ist er doch derjenige, der diesen Johannes, den Täufer, köpfen lässt und den Kopf serviert. Ja? Bloß weil er sich da ein bisschen bezirzen lassen hat. Und diese Frau, die steht irgendwie noch unter dem Ruf wahrscheinlich von dieser, Verwaltersfrau von Herodes. Keine Ahnung, ob die anderen Jünger sie haben wirklich mitspielen lassen in diesem Spiel. Ob die anderen Jünger wirklich froh waren, dass sie da war. Also bei Jesus in seinem Team war sie nicht besonders beliebt. Aber natürlich, wahrscheinlich bei Herodes im Team war sie auch nicht mehr beliebt. Aber was für sie gezählt hat, war nicht ihre Beliebtheit, sondern am Ende war es eins. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich bleib an deiner Seite. Und sie bleibt dran bis hin zur Auferstehung und sie ist eine der ersten Frauen, die auch an dieses Grab geht. Erfolgreich zu sein, heißt zu ganz vielen Dingen Nein zu sagen und zu ganz wenigen Dingen Ja. Ich bin so froh über die Geste, die uns eine Metscha, sagt man es so, hinterlassen hat am 14. Juni dieses Jahres. Der 25-Jährige kniete auf dem Rasen und zeigte mit dem Finger Richtung Himmel. Anschließend führte er eine Geste aus, so. Manche haben es mitbekommen. The King's Return ist der Name dieser Geste. Er nahm symbolisch eine imaginäre Krone von seinem Kopf und legte sie vor sich auf den Boden, schreibt NTV. Die Botschaft dahinter lautet, Erfolg und Ruhm sollen nicht dem Sportler selbst gehören, sondern Gott. Die Geste ist offenbar eine Anlehnung an eine Passage aus der Offenbarung des Johannes, in der Älteste ihre Kronen vor Gottes Thron niederlegen. Und wie stark, dass dieses erste Tor unserer WM überhaupt gar nicht diskutiert wurde, sondern nur diese Szene danach, weil ein Christ gesagt hat, ich stehe ein für meinen Glauben. Ich stehe auch für meinen Glauben. Ja? Hey, Menschen stehen für allen möglichen Schwachsinn ein. Lass uns doch für Jesus einstehen. Ich fasse nochmal zusammen. Bleib beharrlich im Einsatz. Lass dich vom Sieg anspornen. Ich gehe rückwärts. Sei wachsam für die Zweikämpfe bereit. Liebe dein Team. Vertrau deinem Trainer. Hey, Jesus hat den Durchblick. Und spiele im Gewinnerteam. Ohne das geht's nicht. Jesus, danke, dass wir an deinem Sieg teilhaben dürfen, Herr, und lass uns, ja, hilf uns, dass wir nicht immer mit gesenktem Kopf herumlaufen. Da darf es auch mal Zeiten geben und das ist auch richtig so. Aber dass da, wo wir auch Schwierigkeiten erleben, und sei es die Hitze, dass wir es mit Bravour meistern, weil du unser Meister bist, Herr, weil wir uns immer wieder neu von dir füllen lassen, weil wir uns bei dir Freude abholen, Friede abholen, Liebe abholen, Herr. Ja, hilf uns, dass wir unseren Job bis zum Ende gut machen, Herr. Ich wünsche mir, dass wir ja für dich einstehen können, so wie es mich auch begeistert hat von Bodelschwing, der immer wieder gesagt hat, nee, diese Euthanasie, dieses Töten von geisteskranken Menschen ist nicht richtig, ist nicht gut. Hört auf damit, lass es beharrlich bis zu seinem Ende, bis er vergast wurde. Jesus, ich bete, dass wir diese Beharrlichkeit mit dir an den Tag legen, dass wir für dich einstehen, weil du dich ja zu uns stellst.